So, bevor wir beten, ich denke, die Letzten werden gleich reinkommen, lese ich einen Abschnitt aus dem Epheserbrief, den die meisten von euch kennen, ihn aber meistens auf Hochzeiten hören. Und zwar ist es der Abschnitt aus Epheser Kapitel 5 ab Vers 22. Da steht, ihr Frauen seid euren Männern untertan als dem Herrn, denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch Christus das Haupt ist der Gemeinde und er ist der Retter des Leibes. Aber wie die Gemeinde Christus untertan ist, so ist so auch die Frau in ihren Männern in allen Dingen. Ihr Männer, liebt eure Frauen, gleich wie auch Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie dahingegeben hat, auf dass er sie heiligte, indem er sie reinigte durch das Wasserbad im Wort, auf dass er sich selbst darstellte als eine Gemeinde, die herrlich sei, die nicht Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen habe, sondern dass sie heilig und untadelig sei. So sollen die Männer ihre Frauen lieben, ihre eigenen Leiber. Wer seine Frau liebt, der liebt sich selbst. Denn niemand hat jemals sein eigenes Fleisch gehasst, sondern er nährt und pflegt es, gleich wie auch der Herr die Gemeinde. Denn wir sind Glieder seines Leibes, von seinem Fleisch und von seinem Gebein. Darum wird ein Mensch seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhangen, und die zwei werden ein Fleisch sein. Das Geheimnis ist groß, ich rede aber von Christus und der Gemeinde. Doch auch ihr, ja, in jeglicher habe lieb seine Frau, so wie sich selbst. Die Frau aber fürchte den Mann. Und dann noch die ersten vier Verse aus dem sechsten Kapitel. Ihr Kinder, seid gehorsam euren Eltern in dem Herrn, denn das ist recht. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Das ist das erste Gebot, das eine Verheißung hat, auf das dir es wohlgehe und du lange lebst auf Erden. Und ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern zieht sie auf in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Soweit das Bibelwort. Wir wollen jetzt aufstehen und gern kann jemand aus der Mitte beten. Amen. Dankeschön. So, jetzt sind ja Jugendbibeltage. Ich weiß von mindestens einem verlobten Paar hier, aber sonst von keinen. Und dann gibt es natürlich ein paar von uns, die schon etwas älter sind, die verheiratet sind. Warum denn dieser Bibeltext? Können wir denken, ja, ist ja obligatorisch, wenn wir schon den Epheserbrief betrachten, dann müssen wir halt hier auch was zu dem Thema sagen. Bevor wir dazu kommen, möchte ich mit der Frage beginnen, wer bin ich? Diese Frage hat uns ja immer und immer wieder die Tage beschäftigt. Und ich dachte, ich sage auch kurz, wer ich bin. Die meisten haben sich schon vorgestellt, mein Name ist Eduard Schüle, ich bin aus der Gemeinde hier in Tuningen. Als ich in der sechsten Klasse war, meinte mein Englischlehrer, er musste jedem Schüler einen englischen Namen geben. Und seit da bin ich Eddie mit 2D und Y. Deshalb, meine Eltern hat das nie gestört. Und tatsächlich sowohl privat als auch beruflich bin ich für die meisten Eddie. Manche suchen dann meine E-Mail-Adresse im Geschäft und finden sie nicht, bis sie dann merken, ich heiße eigentlich richtig Eduard. Ja, ich bin ein Mann. Das ist heutzutage nicht selbstverständlich. Und heutzutage, diese Erfahrung mache ich im Geschäftsleben und manchmal machen wir das bewusst, dass wenn wir uns vorstellen, wir auch sagen, wir sind verheiratet, ich bin verheiratet, ich bin Vater von 6 Kindern und ich hatte tatsächlich auch so einen Identitätswechsel erlebt und das war im Jahr 1999 im August. Mein Leben bis dahin war geprägt von einem wilden Motorradfahren. Also ich habe nichts gegen Motorradfahren, aber meine Frau möchte es nicht. Als ich das erste Mal auf meinem eigenen Motorrad saß, bin ich so schnell ich konnte gefahren. Zum Glück fuhr es nur ca. 170, es war gedrosselt. Und zum Glück hatte ich schon ein paar Monate Erfahrung im Autofahren. Und das Wichtigste war, Gottes Schutz war über mir, obwohl ich es überhaupt nicht verdient hatte. Also mein Leben bestand daraus, wild durch die Gegend zu fahren. Ich habe zwar ein bisschen nebenbei Geld verdient, bin in die Schule gegangen, aber das war so mein Leben. Damit habe ich angegeben bei meinen Schulkameraden. Ich war frech zu meinen Eltern, ich habe meine Lehrer belogen, ich habe in der Schule geschlägert und viele andere Dinge gemacht, die mein Leben vor Gott sehr beschmutzt haben. Bis ich einmal in einem Gottesdienst saß in der Schweiz und das Lied hörte, wie Jugendliche gesungen haben, sag nicht nein, Gott ruft auch dich. Das war mein Bekehrungslied. Und durch dieses Lied sprach Gott in mein Leben. Obwohl ich dachte, ich bin Christ, ich ging in den Gottesdienst, ich nahm am Abendmahl teil, ich versuchte so ein bisschen geordnet zu leben, aber im Kern war ich einfach, so wie ich war, verloren und verdorben. Und dann kam Jesus in mein Leben und hat sich alles verändert. Und ich fuhr von diesen Tagen damals nach Hause und ich dachte, was ist mit mir los? Ich kann tatsächlich mich selbst beherrschen. Ich erkannte, dass ich, wie ich es gestern sagte, mein Leben bei meinen Eltern in Ordnung bringen muss, mich entschuldigen muss. Gott schickte mich zu manchem Lehrer und so begann mein neues Leben. Und ich kann mit ganzer Überzeugung sagen, es war die beste Entscheidung in meinem Leben. So, ich habe es nicht bereut, dass ich meine Frau geheiratet habe. Wir sind glücklich verheiratet. Ich habe nicht bereut, dass ich in Tuningen gebaut habe mit Hilfe meiner Verwandten. Und dass wir hier wohnen. Und so gibt es manche Entscheidungen, die gut waren in meinem Leben. Aber die beste, mit Abstand die beste Entscheidung in meinem Leben ist, dass ich mein Leben Jesus gegeben habe. Ich bin und ihr seid Geschöpfe Gottes. Das ist ganz wichtig. Ihr seid kein Zufallsprodukt der Natur. Es gibt dieses Wort im Psalm 139. Wir hörten das schon. Ich möchte es aber passend zum heutigen Thema nochmal aufgreifen. Da heißt es, ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke und das erkennt meine Seele wohl. Es ist ganz wichtig, dass ihr dankbar seid. Ganz oft ist es so bei jungen Leuten, dass sie auch dahingehend eine Identitätskrise durchmachen, gar nicht so im Glaubensleben, sondern sie sind mit sich selbst nicht zufrieden. Sie messen sich an irgendwelchen kräftigen Männern, die Jungs vielleicht, an irgendwelchen Sportlern, die Mädchen vielleicht, an irgendwelchen Schönheitstalenten aus Hollywood und bekommen oft Krisen und finden sich nicht schön und gehen traurig einher. Und es ist ja auch kein Geheimnis, hoffentlich nicht unter Gläubigen, aber dass sich oft dann auch junge Leute umoperieren lassen, sich hübscher machen wollen, das ist einfach nicht gut. Ihr dürft Gott heute danken, weil ihr, so wie ihr seid, einzigartig seid. Ihr seid wunderbar gemacht, schön in Gottes Augen. Gott hat euch so gewollt, wie ihr seid. Ja? Bruder Helmut sagte gestern, er wollte größer sein. Ja? Jetzt ist er froh, dass er so ist, wie er ist. Ja? Die Zeit kommt, ihr werdet das sehen, aber seid jetzt schon Gott dankbar, wie ihr seid. Ob ihr größer oder kleiner seid, das ist gar kein Problem, ja? Sondern dankt Gott, weil hier steht es drin. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Und dann ist ganz wichtig, ihr seid von Gott gewollt. Ja, es können in eurem Leben Phasen kommen, wo ihr denkt, warum bin ich überhaupt auf der Welt? Macht es überhaupt Sinn zu leben? Wofür lebe ich? Was ist das Ziel? Wollten mich meine Eltern überhaupt? Und. Es sind so ganz viele Fragen, die aufkommen können. Und hier steht drin, weiter in dem Psalm 139, es war dir mein Gebein nicht verhohlen, da ich im Verborgen gemacht war, da ich gebildet war, unten in der Erde. Vers 16, deine Augen sahen mich, da ich noch unbereitet war, und alle Tage waren auf dein Buch geschrieben, die noch werden sollten, als derselben keiner da war. So, das ist ganz wichtig, dass ihr das mitnehmt und dass ihr dankbar seid, dass ihr seid, dass ihr leben dürft und dass Gott euch wunderbar gemacht hat. Es heißt allerdings auch im Psalm 51, das schreibt David, das ist sein Bußgebet, und er sagt, siehe, ich bin in sündlichem Wesen geboren und meine Mutter hat mich in Sünden empfangen. Das heißt, auch das gehört zur Identität des Menschen. Er ist wunderbar gemacht, er ist nach Gottes Ebenbild geschaffen, aber durch den Sündenfall ist dieses dunkle Kapitel im Leben eines jeden Menschen. Und deswegen beschäftigen wir uns wie mit dem Epheserbrief. Deswegen durfte ich gerade ein Zeugnis sagen, dass ich eine Identitätsveränderung, einen Wandel erlebt habe. Und viele von euch haben das auch erlebt und haben es auch zum Beispiel auch gestern bezeugt. Und dürft es bezeugen, dass ihr neu geworden seid. So, das ist auch ein Teil des Lebens, des menschlichen Lebens, aber dafür ist Jesus gekommen. Und jetzt kommen wir zu dem Text aus Epheser Kapitel 5. Und jetzt werde ich natürlich nicht zu Verheirateten predigen und sprechen, sondern zu euch. Und ich möchte euch die Frage stellen, was findet ihr in diesem Text wieder? Ich werde die eine oder andere Frage stellen im Laufe der nächsten Dreiviertelstunde. Was fällt euch an diesem Text auf? Ich weiß, ihr seid müde, ich auch. Deswegen frage ich euch. Es gibt Vergleiche, ja. Welche?
Zum Beispiel die Frauen, die christliche Gemeinde.
Ja, schön. Was fällt euch noch auf?
Ursache und Wirkung.
Ursache und Wirkung?
Christus hat zuerst uns geliebt als seine Gemeinde, und deswegen brauchen wir uns ihm
unter. Ja, sehr gut. Was noch? Was geht's da? Was für eine Überschrift habt ihr in eurer Bibel bei diesem Abschnitt? Habt ihr eine Überschrift? Ehe und Familie. Wer hat was anderes stehen? Ehe und Familie im Herrn. Wer hat noch was stehen? Mann und Frau in Gottes Lebensordnung. Und wenn man dann ins Kapitel 6 reingeht, steht sogar, nicht sogar, sondern steht auch was für die Kinder hin. Es geht hier um die göttliche Ordnung. Und so selbstverständlich das über viele Jahre war, in unserem Land, auch unter Gläubigen, umso schlimmer ist es, dass diese göttliche Ordnung ins Wanken gerät. Und ich möchte heute euch auch mit ein paar Fakten konfrontieren, euch ein paar Dinge sagen, die brutal sind, die aber euch zeigen werden, schon als jungen Menschen, dass es gar nicht selbstverständlich ist, dass ihr aufwachst, erwachsen werdet, schon erwachsen seid und heiratet und es wird eine gute Ehe und es wird ein schönes Familienleben. Gott will das unbedingt. Ich habe ganz bewusst den Titel so gewählt, Gottes Ordnung ist ein Geschenk. Es ist Gottes geniale Idee. Es heißt am Anfang der Bibel, könnt mit mir gern aufschlagen und vielleicht kennt ihr diesen Vers sogar auswendig. 1. Mose, Kapitel 1, Vers 27 heißt, und Gott schuf den Menschen ihm zum Bilde. Zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie einen Mann und eine Frau. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan. So am Anfang hat Gott Mann und Frau geschaffen. Und er hat ihnen das Gebot gegeben und den Segen gegeben, eine Familie zu gründen. Und es heißt, Gott schuf in seinem Bilde. Gott ist Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist. Ja, es heißt, lasset uns Menschen schaffen. So, Gottes Idee von der Familie, von der Ehe ist nichts anderes als etwas abzubilden, was Gott in seinem Wesen ist. Der Mensch ist ein Gemeinschaftswesen und Gott ist es auch. Also der Mensch ist im Ebenbilde Gottes geschaffen und es ist etwas Schönes, etwas Geniales, etwas das Schönste. Gott hat so viel Wunderbares gemacht. Schaut mal in die Natur, wie viele wunderbare Dinge ihr seht. Aber das Schönste ist, das hat er am Ende gemacht. Das ist den Menschen, den hat er nicht alleine geschaffen, sondern hat den Adam geschaffen und dann kurze Zeit später die Eva. Gottes geniale Idee. Und Gott hat, wie wir hier im Epheserbrief finden, eine Ordnung in der Familie eingesetzt, die altmodisch ist. Da stehen so Begriffe drin wie Unterordnung. Ist es überhaupt zeitgemäß? Sind nicht Mann und Frau gleichberechtigt? Was soll das? Ist es richtig, dass der Mann das letzte Wort hat? Wird das nicht missbraucht? War das nicht der Grund dafür, dass Frauen Ende der 60er auf die Straße gegangen sind und für Frauenrechte gekämpft haben? Macht das Sinn? Kann man damit sich heute noch zeigen? Was denkt ihr? Und dann steht da noch mehr drin. Da steht drin, dass Jesus das Haupt der Gemeinde ist und auch das Haupt des Mannes. Das heißt, der Mann steht über der Frau in dieser biblischen Ordnung, aber er ist nicht so ein Machthaber, der niemand Verantwortung schuldig ist. Der steht unter Christus. Und der Mann hat die Aufgabe, junge Männer, liebe heranwachsende Männer, das ist ganz wichtig für euch. Eine Ehe funktioniert nur dann, nicht wenn ich auf mein Recht poche, sondern bevor ich überhaupt nur dran denke, irgendwas einzufordern, steht in diesem Bibelabschnitt zwei wesentliche Dinge drin. Das eine ist das Gebot an den Mann, die Frau so zu lieben wie Christus die Gemeinde. Wir haben gestern im Gottesdienst davon gehört. Ein hohes, ein großes Gebot, wo Gott uns aber mit Liebe beschenkt. Und das zweite ist, wir sind nicht an der Spitze, sondern wir sind selber unterordnet. Das ist ganz wichtig. Und ich sage ganz offen, das ist ein Thema, das ist inzwischen unter Christen höchst umstritten und vor allem in der Praxis oft nicht gelebt. Und deswegen möchte ich, dass ihr heute schon das mitnehmt für euer Leben, dass ihr als Jungs, als junge Männer wisst, wenn Gott es euch schenkt, und ich wünsche es jedem, und ihr dürft heiraten, dass ihr diese zwei Dinge mitnimmt. Ihr habt eine Verantwortung Christus gegenüber. Ihr müsst hören auf das, was er sagt, jeden Tag. Nicht nur in den großen Entscheidungen des Lebens, sondern in eurem Alltag ist eure Aufgabe, auf Christus zu hören, ihn zu fragen. Und das ist das Fundament, das ihr legt für ein gesegnetes Familienleben. Und wenn ihr das Zweite befolgt und diese göttliche Liebe euch erfüllt und sie eurer zukünftigen Ehefrau schenkt, dann ist es ein Paradies. Trotz mancher Schwierigkeiten, trotzdem wir sind auf der Welt und es können Fragen, Schwierigkeiten, Probleme kommen, Krankheiten, Missverständnisse. Aber wenn man unter Christus ist, dann lebt sich's schön. Und deswegen, Gottes Ordnung ist ein Geschenk, das ist kein Zwang. Und liebe junge Mädchen, geht einfach zu euren Müttern, hoffentlich, und geht zu Glaubensschwestern in die Gemeinde und fragt sie, ob das furchtbar schlimm ist, nicht das letzte Wort zu haben. Ich habe in Erinnerung, wie eine meiner Schwestern gesagt hatte, die schon viele Jahre verheiratet ist, ich bin so froh, dass ich die Verantwortung, das letzte Wort an meinen Mann abgeben kann. Aber wisst ihr, das hört sich gut an. Der Mann ist das Haupt der Frau. Und noch ein weiterer Punkt, die Kinder sind den Eltern gehorsam. Auch das ist nicht selbstverständlich. Ich las folgendes Zitat in meiner Vorbereitung. Da stand zum Thema Gehorsam folgendes drin. Ein Kind, das zum Gehorsam erzogen wird, kann später nicht selbstständig denken oder selbstbestimmt handeln. Antiautoritäre Erziehung ist ein Sammelbegriff für eine Gruppe von Erziehungskonzepten, die in Deutschland Ende der 60er und in den 70er Jahren entstanden sind. Ich las vor 2 Jahren ein Buch von einem gläubigen Schuldirektor und er beschrieb, wie dort dieses Antiautoritäre, dieses du darfst dem Kind nicht sagen, was es zu tun hat und nicht, durchgeschlagen hat und dann hatten die Lehrer ihre Schüler nicht mehr im Griff und dann hat man angefangen mit den Schülern zu meditieren, um sie halbwegs in den Griff zu bekommen. Ich weiß nicht, ob ihr damit konfrontiert wurdet. Ich wurde wenigstens Ende der 90er Jahre bereits in der Schule damit konfrontiert, dass ein Lehrer mit uns diesen Blödsinn gemacht hat. Ich bin dann Gott sei Dank rausgegangen und habe da nicht teilgenommen. genommen. Also sehen wir, die Bibel sagt, ihr Kinder seid gehorsam euren Eltern. Das ist ein Teil dieser göttlichen Ordnung, die das Familienleben schön macht. Und dann gibt es irgendwelche gottlosen Menschen. Das ist nicht bei weitem nicht das einzige Zitat, das sagt, also wenn du als 10, 12, 14, ihr seid jetzt schon 15, 16, 18 und ihr lebt zu Hause und ihr gehorcht euren Eltern, dann würde das euch unselbstständig machen. Wer hat jetzt recht? Hat jetzt Gott recht? Oder haben diese Leute, die diese Gedanken entwickelt und niedergeschrieben haben, recht? Die Praxis zeigt es immer ganz einfach. Und da können wir sehen, wer recht hat. Und das ist immer Gott. Das sieht man nicht immer sofort. Das sieht man aber, wie man im Englischen sagt, on the long run, sieht man immer, es lohnt sich immer, in Gottes Geboten zu wandeln, weil Gott uns beschenkt. Es heißt so schön in Psalm 19, die Befehle des Herrn sind richtig und erfreuen das Herz. Und wenn ihr so offen und ehrlich sein würdet, oder so offen ehrlich seid ihr hoffentlich bestimmt, aber angenommen, ihr würdet so offen sein, wir würden heute in der Zeugnisstunde einfach mal eine Zeugnisstunde haben und ihr würdet sagen, was für tolle Erfahrungen ihr gemacht habt, als ihr das Gegenteil dessen gemacht habt, was eure Eltern euch gesagt haben. Ich glaube, es würden nicht viele aufstehen. Aber wenn ihr so offen werdet, ihr würdet aufstehen und sagen, da habe ich meinen Eltern nicht gehorcht und ich bin auf die Schnauze gefallen, sorry, wenn ich das so sage, ich habe das mal live erlebt. Meine Mutter wollte, dass ich irgendwo nicht hingehe und ich bin mit meiner Schwester doch gefahren und ich bin vielleicht 300 Meter von zu Hause weg gewesen, bin mit dem Fahrrad gestürzt. So, nehmt das einfach mit. Gott beschenkt euch, indem er euch seine Gebote gibt. Die Frage ist, wie sieht es in der Praxis aus? Wie sieht es praktisch im Leben aus? Wie sieht es in der Gesellschaft aus? Und da muss man sagen, das Idealbild, das uns Gott zeichnet, ist eine Ordnung, da ist die Frau an ihrer Stelle, der Mann ist an seiner Stelle, da sind Kinder, da ist ein harmonisches Familienleben. Wie sieht es tatsächlich aus? In eurem Leben, wie sieht es in der Welt aus? Und ich möchte euch mit ein paar Dingen konfrontieren, und da mache ich ein bisschen größeren Bogen und möchte euch einfach zeigen, wie es sieht in der Welt aus. Das ist zum Beispiel, und da ist es gar nicht, habe ich auch nicht gemacht, mich irgendwie mit weltweiten Zahlen beschäftigt. Ich habe mir ein paar Zahlen aus Deutschland angeschaut. Und es ist zum Beispiel so, dass letztes Jahr 137.400 Ehen geschieden wurden. Ich habe das mal hochgerechnet und habe mal die Sonntage, Samstage und Feiertage rausgerechnet. Dann komme ich auf ca. 540 Ehescheidungen jeden Tag. Wir hatten zwischendrin auch höhere Zahlen in Deutschland. Das sind 2022 ca. 35%, also ein gutes Drittel aller Ehen, die geschlossen werden, werden wieder geschieden. Wir hatten 2005 so einen Peak, da waren sogar 52%. Wie rechnet sich diese Rate oder diese Quote aus auf jede geschlossene? Man schaut einfach, wie viele Ehen wurden geschieden und ins Verhältnis zu den geschlossenen Ehen gesetzt. Die durchschnittliche Ehedauer bis zur Scheidung sind gerade mal 15 Jahre. 15,1 Jahre ist so die aktuellste Zahl. Und was auch erschreckend ist, 1960, das war so 15 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg, lag dieser Prozentsatz noch bei 10,66%. Das heißt, wir haben über die Jahrzehnte einen rasanten Anstieg gehabt. Jetzt denkt man, wow, es geht ja wieder runter, vielleicht kommen wir wieder auf 10 oder 5%. Es gehört aber dazu zu sagen, dass wir in Deutschland circa 3 Millionen Paare haben, die leben in sogenannter wilder Ehe. Die Bibel sagt, das ist Hurerei. Und für diese Menschen sagt auch die Bibel, es ist kein Platz im Himmel. Das ist also schon mal kein Lebensstil. Wenn man Gottes Wort kennt, ist das nicht der Lebensweg, der zum Ziel führt, weil er ins Verderben führt. Die Bibel sagt das so deutlich. Wir sehen also, das ist etwas, was in der Welt geschieht. Was geschieht in der Welt noch? Es war bis 1969 war Ehebruch unter Strafe. Und von 1958 bis 1966 wurden 1358 Fälle geahndet. Das heißt, wenn ein Ehepartner seinen Ehepartner quasi ertappt und verklagt war, wurde es mit bis zu 6 Monaten Haft geahndet. Am 25. Juni 1969 hat es der Bundestag abgeschafft. Es gab damals Stimmen, besonders eines CDU-Politikers, der seine Bedenken geäußert hat, dem die Sittlichkeit noch wichtig war, aber er konnte sich nicht durchsetzen. Und so haben wir in Deutschland inzwischen, ich war frisch im Studium, das war 2003, 2004 rum, dann hatte ich eine Schlagzeile gelesen, dass es eine Modeerscheinung ist, unter Managern die Ehe zu brechen. Und inzwischen ist es überhaupt gar keine Frage. Ich arbeitete viele Jahre im Einzelhandel und weh, da hat jemand gestohlen, da kam die Polizei. Auch wenn es nur eine Packung Zigaretten war oder sonstiges. Aber es wurde nie dafür geahndet, dass jemand Ehebruch begangen hat. Und das ist nur ein Beispiel für viele moralische Werte, die extrem verzogen sind und wo Gottes Wort nicht ernst genommen wird. Und das wird einfach als freie Liebe bezeichnet. Das ist Realität heute. Wie sieht es mit dem Thema Abtreibung aus? Wir haben ja gelesen, dass Gott sich die Familie gedacht hat mit Ehemann und Frau und Kindern. Und nicht jedem ist es geschenkt, aber wenn es einem geschenkt ist, dann weiß man es zu schätzen und weiß, was für ein wahres Bibelwort es ist. Kinder sind eine Gabe des Herrn. Es ist wirklich ein einzigartiges Geschenk. Es ist mit keinem beruflichen Erfolg zu vergleichen, es ist mit keinem Hobby zu vergleichen, es ist mit keinem guten Zeugnis oder sonstigen Highlights zu vergleichen. Warum? Weil es etwas aus der Hand Gottes ist. Auch eine vernünftige Frau, sagt das Wort Gottes. 2022 wurden in Deutschland nur registrierte Fälle 104.000 Kinder abgetrieben. Das sind jetzt auf alle Kalendertage berechnet aufs Jahr 104.000 auf den Tag circa 285 Menschen. Habt ihr schon mal gemerkt, wie wir von den Medien gelenkt werden? Da passiert irgendwo ein Unfall, da ist irgendwo ein Terrorist unterwegs und tötet 2, 3, 5, 10 Menschen. Überhaupt keine Frage, das ist fatal. Jedes Menschenleben ist wert in Gottes Augen. Oder jetzt seit 15 Monaten, 18 Monaten, wie lange ist es schon her, der Ukraine-Krieg, da sterben viele Leute. Aber fast keiner erhebt die Stimme für das Leben, das am hilflosesten ist. Da gibt es diesen Ausspruch, my body, my choice. Das ist völlig falsch, weil ein Kind ist im Körper, aber der Körper ist ein anderer. Seht ihr, das ist inhaltlich schon völlig verkehrt. Und jeden Tag, wie gesagt, sterben 285 Kinder. Wir sind jetzt ein paar Tage hier und es wurden über 1.000 Kinder abgetrieben. Das waren die Zahlen von 2022, die waren schon höher als 21 und das erste Quartal 23 ist wieder höher als die Vorjahreszahlen. Das heißt, es wird hochgerechnet nach dem ersten Quartal, zumindest habe ich es mal gemacht, anhand vom ersten Quartal werden es dieses Jahr wieder 110.000 Menschenleben sein. Was ist mit dem Thema Pornografie? Deutschland ist Pornografie-Weltmeister. Man sagt, oder ich las nach, dass 25% aller Anfragen im Internet mit pornografischem Inhalt zu tun haben. Das sind circa 68 Millionen pro Tag. Man schätzt, dass circa 500.000 bis 800.000, vor allem junge Männer, damit angesteckt, infiziert und beschmutzt sind. Was ist mit dem Thema Homosexualität? Ich las in dem Text, da hieß es, die Ehe für alle war und ist ein großer Erfolg im Kampf für die Gleichberechtigung homosexueller Paare. Es gab einen Paragraph, es gab ein Strafgesetzbuch, auf dem basiert unser heutiges Strafgesetzbuch noch. Weiß jemand von euch, von wann das ist? Ich glaube, wir kennen heute eher so moderne, kurze YouTube-Klicks, gell? Anstatt solche Dinge. Es kommt vom Kaiserreich von 1871, 72. Da war das noch strafbar und es war bis ins 20. Jahrhundert strafbar. Aber es wurde, ratet mal, in welchem Jahr abgemildert. Diese Zahl wird euch heute noch ein paar Mal begegnen.
68.
Ja, also 19, genau in die Richtung, 1969 wurde das Gesetz abgemildert. In welche Richtung? Einvernehmliche sexuelle Handlungen zwischen Männern waren von nun an nur noch zwischen Erwachsenen und Minderjährigen verboten. Und 94, also nochmal 25 Jahre später, wurde der Paragraph 175 vollständig aus dem Strafgesetzbuch gestrichen. Das heißt, bis 1994 war das unter Strafe. Wie gesagt, schon mit einer Abmilderung dazwischen. Und 2001 folgte das sogenannte Lebenspartnerschaftsgesetz. Und dann ein schwarzer Tag, und das meine ich wirklich so für unser Deutschland, war, weiß jemand, wann das war, Ehe für alle?
2016.
Fast. Am 30. Juni 2017 wurde vom Bundestag beschlossen, es gibt Ehe für alle. Was bedeutet das? Es bedeutet, dass bis Ende 2021 65.600 gleichgeschlechtliche Ehen geschlossen wurden. Und wenn man das ausrechnet, dann sind das circa 60 pro Tag. Gibt es gleichgeschlechtliche Paare. Und da gibt es ja natürlich noch deutlich mehr. Das sind nur die, die sich quasi registrieren lassen und es als Ehe eintragen lassen, obwohl dieser Begriff dafür gar nicht geeignet ist. Was gibt es noch? Es gibt die sogenannte Frühsexualisierung von Kindern in Kindergärten und Schulen. Das ist richtig Programm. Seit 2000 in Baden-Württemberg war das großes Thema, 2013. Vielleicht noch dem einen oder anderen Begriff, den älteren Bildungsplan 2015. Und das ist wirklich ein großes Thema und ein bewusstes Thema, dass Kinder im Kindergarten dazu angeleitet werden, sich nackt auszuziehen, sich gegenseitig anzufassen und so weiter. Das sind die widerlichsten Dinge. Es tut mir leid, dass ich solche Dinge euch sage, aber ihr seid jetzt auch in einem Alter, wo ihr ziemlich sicher schon in irgendeiner Form in der Schule oder sonst irgendwie damit konfrontiert wurdet. Und das Gleiche passiert genauso in den Grundschulklassen. Ich sprach mal mit jemandem, der ist zum Elternabend gegangen und er sagte, in dem Ort lebten verschiedene Christen, wo dieses Thema von der Lehrerin vorgestellt wurde und sie sind dann als einziges Ehepaar zurückgeblieben, weil sie wissen wollten, was wird den Kindern beigebracht. Und da waren keine Karikaturen. Das waren einfach splitternackte Menschen und damit werden Kinder in der dritten Klasse, in der vierten Klasse konfrontiert. Was gibt es noch? Es gibt die sogenannte Gender-Ideologie, das ist uns wahrscheinlich schon furchtbar oft und viel mehr als es uns lieb ist, die letzten Monate und vielleicht inzwischen Jahre über den Weg gelaufen. Ich habe hier ein Zitat aus einem Buch. Da heißt es, Gender leugnet in radikaler Weise, dass der Mensch eine Natur besitzt, die auch seine Identität bestimmt. Wir sind beim Thema Identität. Die Genderisten verspotten diese Sicht als Biologismus. Für sie ist die Biologie lediglich eine bedeutungslose Hülle. Die Identität soll von jedem Einzelnen selber gebastelt werden, will er sich nicht dem Diktat der Gesellschaft oder der Kultur unterwerfen, so die Genderisten. So gesehen propagiert Gender einen radikalen Individualismus und eine radikale Fixierung auf den eigenen Willen. Aufgrund der radikalen Ablehnung der Natur und ihrer Bedeutung für die Identität des Menschen kann auch behauptet werden, dass Gender eine fanatische Ideologie ist, die gar nicht den Anspruch erhebt, wissenschaftlich zu sein. Gender ist eine Psychoideologie. Dann noch ein paar Worte zu dem Thema 68er. Da heißt es: Aber auch der Mensch selber wurde Opfer des ideologischen Angriffes der 68er. Alles, was dem Menschen Halt und Stabilität gibt, wurde angegriffen. Etwa die Zugehörigkeit zu einer Familie. Die Gewissheit, dass die beste Partnerschaft die Ehe ist. Dass ein an moralischen Prinzipien ausgerichtetes Leben glücklich macht, etc. Überhaupt war den 68ern Moral verhasst. Angefangen mit der Sexualmoral. Die 68er lehnten einen Lebensstil ab, der sich nach der Vernunft und klaren Prinzipien orientiert. Für sie hatte das Gefühl Vorrang vor der Vernunft. Diese Maxime entsprechend sollte auch das Leben gestaltet werden. Reine Intuition und explosionsartige Gefühlsausbrüche waren besondere Kennzeichen der neuen Lebensweise. Die 68er Revolution war außerordentlich erfolgreich und imstande, immer mehr Menschen dazu zu verführen, ein angeblich selbstbestimmtes Leben zu führen. Selbstbestimmt Leben suggeriert, dass der Mensch dürfe sich frei erfinden und sein Leben unabhängig von Moral, Herkunft, gesellschaftlichen Normen etc. gestalten. Am meisten begegnet einem das Wort Selbstbestimmung in der Debatte um Abtreibungen, einem der wichtigsten ideologischen Kämpfe der Anhänger der 68er Revolte. Jetzt habt ihr das angehört und denkt, ja, was haben wir damit zu tun? Habt ihr was damit zu tun? Was denkt ihr? Schon mal was gehört? Oder war das jetzt Raketenwissenschaft? Was ist mit den Entwicklungen unter Gläubigen? Man hat herausgefunden, dass in den USA, man hat mal so eine Studie gemacht, und da ist herausgekommen, dass beim Thema Abtreibungen 7 von 10 Frauen sich bekennen, Christin zu sein. Sie sagen, ich bin gläubig, aber sie machen genau das Gleiche wie die Welt. Ich sprach vor ein paar Wochen mit einem jungen Mann, den ich kennengelernt habe. Wir hatten ein Verwandtschaftstreffen, der zum Glauben kam. Und er erzählte mir von einer seiner Schwestern, die ist Christin, aber die ist in der Querszene unterwegs. Queer ist das englische Wort für schwul. Geht, man kann Christ sein, man kann aber das Wort Gottes nicht ernst nehmen und sagen, wieso Mann und Frau? Geht auch Frau und Frau. Das ist unter Gläubigen. Und dann sprach ich ebenfalls vor ein paar Wochen mit einem Missionar und er war eine Weile hier in Deutschland und er sagt, er hat den Eindruck, dass es so eine neue Erscheinung in gläubigen Kreisen ist, dass ihnen geschieden werden. So, ich möchte heute keinen Pessimismus verbreiten, aber ich möchte euch ganz realistisch schon in diesem jungen Alter euch damit konfrontieren, dass die Prognosen nicht gut sind. Das heißt nicht, dass ihr nicht heiraten sollt, das ist ganz klar nicht meine Botschaft. Aber es darf und es muss euch mit 16, 18, 20, 22 wachrütteln, dass es kein Automatismus ist, wie ich schon sagte, dass ihr eine glückliche und gesegnete Ehe haben werdet. Hier wäre sicherlich noch manches zu sagen und ich denke an manche Gespräche mit Freunden oder an Seelsorgegespräche, wo Ehen zerbrochen sind, weil Sünde reinkam durch Pornografie. Eine glückliche Ehe über Jahre. Und der Mann fängt an mit diesem Schmutz und es vergeht eine Zeit und alles ist kaputt bis auf den heutigen Tag. Und das ist Realität. Und Ehescheidung und all diese Themen, die ich aufgeführt habe, die sind nicht in der Welt. Ich habe festgestellt, zwei Dinge. Einmal, als letztes Jahr Arnold zu euch gesprochen hat über das Thema, willst du mit mir gehen? Ihr könnt euch erinnern, die da waren. War das auf einmal so, wie wenn der Nebel weg ist und es so ganz sonnenklar ist, dann habe ich verstanden, Abfall von göttlichen Prinzipien geschieht immer sukzessive, immer ein bisschen. Und irgendwann mal landet man, wo man nicht landen wollte. Das ist mit unserer Gesellschaft so. Es gibt noch mehr Beispiele. Zum Beispiel, ich habe das Thema Abtreibung genannt. Das war bis auch in die späten 60er, Anfang der 70er verboten. Und jetzt ist es ein Massengeschäft. Ich las, dass ein Arzt, je nachdem, 350 bis 600 Euro damit verdient. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie manche sich damit bereichern, indem sie Leben töten. Und wie gesagt, das Krasse ist, das kommt zeitversetzt, und das ist der zweite Punkt, es kommt zeitversetzt unter die Gläubigen. Und da stellt sich einfach die Frage, woran orientieren wir uns? Woran orientiert ihr euch? Warum haben wir dieses Thema Identität in Christus, Spurensuche im Epheserbrief? Warum machen wir das? Warum legen wir euch ans Herz, orientiert euch an Christus? Warum diese Botschaft vorher von Nico? Weil es ganz einfach sonst nicht funktioniert. Sonst bleibt dieser Ausdruck Gottes Ordnung ist ein Geschenk, ein Wunschdenken und ein Traum, der vor euren Augen zerbrechen wird. Das wünsche ich keinem von euch, aber es geschieht täglich in gläubigen Kreisen. Die Frage ist, was ist das Gegenmittel? Muss man jetzt völlig beängstigt sagen, nicht für mich? Oder es gibt heute schon Gläubige, die heiraten nicht einfach und sprechen ihr Ja-Wort vor Gott und vor der Gemeinde, sondern sie schließen Ehevertrag. Das ist gang und gäbe unter Gläubigen. Da ist kein Vertrauen mehr da, da wird ein Hintertürchen offen gelassen. Was ist das Gegenmittel? Gibt es etwas, wo ich mich verlassen kann? Was denkt ihr? Das ist eine Frage an euch. Vielleicht an die etwas Älteren, die vielleicht sich tatsächlich schon Gedanken gemacht haben oder machen und konkret schon den Wunsch vor Gott bewegen, Gott schenkt mir einen guten Ehemann, eine gottesfürchtige Ehefrau. Gibt es gegen diesen Trend, den ich jetzt aufgezeigt habe, irgendetwas Wirksames? Gibt es vielleicht sogar eine Garantie? Wir leben nämlich in einem zunehmend toleranten Christentum. Unmoral wird normal unter Christen. Sünde wird unter Christen nicht nur toleriert, sondern gefeiert. Ich war vor 20 Jahren auf einer Hochzeit und da war eine junge Frau, die war verheiratet und die hat mit ihrem Kleid, das sie zur Hochzeit angezogen hat, ziemlich viel nackte Haut gezeigt. Und dann lief der Pastor vorbei und hat ihr dafür ein Kompliment gegeben. Da fasse ich mir einen Kopf. Aber das ist normal geworden. Ich spreche nicht aus der Theorie. Ein anderer Prediger aus den USA, der predigte vor ein paar Jahren und sagte, die Christen machen es oft bei Hochzeiten so, die vergessen, dass sie Christen sind. Und dann sagt er ein Beispiel von dem Gläubigen, der wollte jemand verprügeln. Der hatte irgendwie Streit mit einem und gesagt, hat zu dem Ungläubigen gesagt, ich werde jetzt mal eins runter. Ja, du kriegst jetzt eins auf die Fresse. Und dann sagt der andere Ungläubige, du bist doch Christ. Sagt er, kein Problem, ich bin jetzt für eine kurze Weile nicht Christ, ich verprügel dich und dann bin ich wieder Christ. Und dieser Prediger, der diese Predigt hielt, sagt, viele Gläubige machen das auf Hochzeiten. Die vergessen, dass sie Christen sind. Da wird Moral völlig ausgeblendet. Und das ist nicht irgendwo, das ist unter uns. Und dann geht ganz vieles kaputt und man denkt, was ist los? Warum? Weil wir Gottes Ordnung nicht beachten. Was ist das Gegenmittel? Ich muss schon langsam zum Schluss kommen. Das Gegenmittel ist ganz einfach, was Gott immer und immer wieder sagt. Das sage ich zu mir und das sage ich zu euch. Weiche nicht zu rechten noch zu linken. Das sagte Gott wiederholt. 5. Mose 5, 32, so habt nun Acht, dass ihr tut, wie euch der Herr, euer Gott, geboten hat und weicht nicht weder zu rechten noch zu linken. Und das sagte Gott immer und immer wieder. Das heißt, es ist unser Auftrag, und besonders an euch, liebe heranwachsende Männer und schon gewordene Männer, ihr habt die Verantwortung, dass nach eine Familie, die ihr gründen werdet, nach Gottes Prinzipien gegründet ist. Und nicht nur gegründet, sondern geführt ist. Und das ist so umfassend, darüber könnte man 3 Wochen separat Jugendbibeltage machen. Aber ich möchte es euch einfach als Aufgabe mitgeben. Ich habe erst gestern das in einem Gespräch zu jemandem gesagt, sucht einfach in der Schrift. Jesus sagt, sucht in der Schrift, ihr meint, ihr habt das ewige Leben darin. Sie ist, die von mir zeugt. Jesus ist die Antwort auf all die Fragen, auch in Bezug auf Ehe und Familie. So möchte ich hier einfach sagen, es gibt nur 2 Optionen. Entweder, ich spreche jetzt von Gläubigen, wir kommen näher zu Gott und wir erkennen immer mehr die Heiligkeit Gottes und werden damit immer glücklicher. Weil wenn wir in den Geboten, ich habe jetzt schon zitiert, Psalm 19, die Befehle des Herrn sind richtig und erfreuen das Herz. Das ist nicht so eine oberflächliche Freude, die heute da ist und morgen bin ich down. Sondern das ist wirklich Freude, die trägt, die immer da ist und die zunimmt. Entweder sind wir immer unterwegs näher zu Gott oder wir entfernen uns, und es passiert ganz oft in gläubigen Kreisen, dass immer mehr abgedriftet wird von Gottes Geboten. Warum? Wir haben es vorher gehört, wir leben in einer gottlosen Welt. Und wir haben heute die Verheißungen gehört, wir haben aber auch die Anweisungen gehört, dass eben dieses alte, dieses sündige Leben, dieser Standard der Welt nicht für uns ist als Gläubige. Also müssen wir gucken, wie können wir uns davon entfernen. Wenn wir sehen, so macht es die Welt, so machen es die meisten, dann müssen wir gut überlegen, ob das wirklich jetzt nur etwas Neues ist, eine neue Technik, oder ist es ein Trend der Gesellschaft, der von Christus wegführt, der uns in den Irrtum und in den Ruin führt. Und das ist nämlich die Absicht all dieser Dinge, die ich hier gezeigt habe. Der Teufel zerstört, der zerstört. Er ist ein Mörder. Er ist ein Lügner, er verspricht viel und am Ende stehen Menschen zu Hunderten, Tausend, Millionen vor Scherbenhaufen. Vor vielen Jahren schon sagte ein Mann Gottes, es gibt viel zu wenig Psychologen, um allein die Menschen zu betreuen, die Frauen zu betreuen, die es nicht verkraften können, dass sie eine Abtreibung begangen haben. Und da gibt es vieles mehr. Der Teufel ist ein Mörder, ein Lügner, ein Dieb. Und dann gibt es noch etwas. Ich habe mich gefragt, oder vielleicht hat es auch schon beschäftigt, wenn man all diese Entwicklung anschaut, mit welcher Wucht das auf uns reinprasselt, wie weit geht das noch? Was denkt ihr, wie weit geht das noch? Sind wir schon am Limit? Eigentlich denkt man, es geht nicht weit, aber ich hörte vor ein paar Wochen im Gespräch mit Bruder Roland Stieben, in Kanada gibt es schon Klos für Menschen, die sich für Katzen halten. Es gibt nicht für Männer und Frauen Toiletten, sondern es gibt schon Toiletten für Leute, die sagen, ich bin eine Katze, und für die gibt es eine separate Toilette. Merkt ihr, wie wahnsinnig die Menschen geworden sind? Was denkt ihr, wie weit geht das noch? Ich habe jetzt schon, ich denke, es war am Freitag, bevor die Jugendbibeltage angefangen haben, habe ich gebetet. Und ich wollte ein Wort von Gott. Und hat Gott mir dieses Wort geschenkt. Und das ist sowas von tröstend und entspannend zu diesem ganzen Chaos und zu dieser ganzen Teufelei. Im Psalm 37 steht, entrüste dich nicht über die Bösen, sei nicht neidisch auf die Übeltäter, denn wie das Gras werden sie bald verdorren und wie das grüne Kraut werden sie verwelken. Dann steht weiter in Vers 7, sei stille dem Herrn und warte auf ihn. Es ist oft Und es ist etwas, was zu mir spricht. Gar nicht nötig, so viel darüber zu sprechen. Manchmal ist es Zeitvergeudung. Das Wort Gottes sagt, sei stille dem Herrn und warte auf ihn. Es geht weiter. Entrüste dich nicht über den, dem es gut geht, der seinen Mutwillen treibt. Steh ab vom Zorn und lass den Grimm. Entrüste dich nicht, dass du nicht auch Unrecht tust. Warum? Wir können lieblos über solche Menschen sprechen, die in diesem Schmutz und in diesem Elend drin sind. Es heißt weiterhin, denn die Bösen werden ausgerottet. Vers 10, noch eine kleine Zeit, so ist der Gottlose nicht mehr da. Und wenn du nach seiner Stätte siehst, ist er weg. Also Gottes Wort ist genial. Gott sagt, mach dir keinen Stress. Das hat schon seine Zeit und das ist anstrengend und das ist furchtbar. Und es kann auch, ja, es kann viel zerstören, gar keine Frage. Aber wenn wir uns in Gott bergen, sagt Gott, es vergeht eine Zeit, dann sind die weg. Und das ist es. Jemand, ein gläubiger Unternehmer, sagte, lass die doch, die zerstören doch sich selbst. Wenn die nicht den natürlichen, wie das Wort sagt, diesen natürlichen Brauch wahrnehmen und Mann und Frau heiraten, dann kriegen die keinen Nachwuchs und sterben die aus. Das ist ganz einfach. So einfach ist es nicht, weil die leider auch Kinder adoptieren dürfen, aber ihr versteht, was ich meine. Es heißt am Ende von Vers 15, aber ihr Schwert wird in ihr eigenes Herz dringen und ihr Bogen wird zerbrechen. Also wie weit geht das noch? Keine Sorge, es kommt die Zeit, Gott setzt im Ende. Was unsere Sorge und unsere Aufgabe ist, wir haben es gehört, pass auf dich auf. Und das fängt, ich habe euch jetzt bewusst das ein bisschen historisch aufgezeigt. Ja, in den 50er Jahren, ganz wenig Ehescheidungen, Ehebruch unter Strafe, kaum Abtreibung, zumindest nicht legal, Homosexualität strafbar und so weiter. Und heute findest du es alles in Kirchen und Gemeinden. Und deswegen ist wichtig, dass wir nicht denken, na, wenn ich das zulasse, dort lande ich nicht. Man spielt mit der Sünde und wird ein Spielball der Sünde. Das ist etwas, was leider Realität ist. Und deswegen ist es mir ein Anliegen, das euch zu sagen. Und was wichtig ist, du kannst frei werden. Und das möchte ich nicht nur darauf beziehen, auf das Thema Pornografie. Das ist sicherlich ein schweres Kapitel und ich möchte jeden ermutigen und bitten, je früher ihr davon frei werdet, desto besser. Und Jesus macht frei. Das heißt, ihr werdet die Wahrheit erkennen, die Wahrheit wird euch frei machen. Ich möchte aber euch auch ermutigen und auch euch aufmerksam machen, dass ihr auch euer Denken nicht der Welt anpasst. Wir haben Römer 12, Vers 2 gehört. Und ich könnte fast eine Wette abschließen, nicht weil es mich erwischt hat, sondern weil es eben in uns alle, wie wir da sitzen, regelmäßig, zum Teil täglich indoktriniert wird, dass wir dieses Ganze tolerieren. Das bedeutet nicht, dass wir diese Menschen, die in diesen Nöten, diesen Süchten drin sind, verachten. Ihr könnt als Kinder ungehorsam sein, das ist genauso eine Sünde, die des Todes würdig ist. Ich habe das an einer Stelle erlebt, vor ungefähr einem halben Jahr, vor 4, 5 Monaten. Und zwar haben wir für eine bestimmte Stelle einen Mitarbeiter gesucht. Und letztes Jahr hatte ich mit einem gläubigen Unternehmer aus unserer Gemeinde ein Gespräch und er sagte, er schreibt keine Stellen aus mehr mit MWD. Wisst ihr, was das ist? Männlich, weiblich und die anderen, oder? Divers. Ja. Und ich dachte, Mensch, das ist richtig. Und weil ich da einen Einflussbereich habe, habe ich gesagt, das mache ich auch. Dann bin ich zu der Verantwortlichen bei uns in der Firma gegangen und gesagt, schreibt mir bitte keine Stellen mehr aus, nur männlich und weiblich. Das andere würde ich sowieso nicht einstellen. Und dann verging eine ganze Weile, es verging ein paar Monate. Und dann kam es zu dieser Situation, dass wir jemand gesucht haben. Und dazu haben wir eine Agentur beauftragt, die hat 100% Garantie, hat sie bis heute auf ihrer Homepage stehen. 100%, du sagst mir, wen ich suche und ich gebe dir 4 Wochen gibst du mir Zeit und die Stelle ist besetzt. Und weil es deutlich günstiger war, das war eine Meisterstelle, weil es deutlich günstiger war, als einen Headhunter zu beauftragen, haben wir das gemacht. Mein Kollege hat das mir übertragen und dann ging es in die ganze Abmachungen. Und dort kam dieser Punkt, weil diese Agentur für uns arbeitete, kam dieser Punkt Stellenausschreibung. Und dann stand MWD da. Ja, ich habe klar zu verstehen gegeben, ich will das nicht. Aber ich hatte nicht die Einflussmöglichkeit, außer ich hätte gesagt, dann brechen wir das ab. Aber der Vertrag unterschrieben, kurz gesagt, ich war dann nicht konsequent. Ich habe das zugelassen, dass diese Stelle so ausgeschrieben habt. Ihr dürft dreimal raten oder einmal raten, ob wir Erfolg hatten oder nicht. Wir haben 5-stelligen Eurobetrag gezahlt und werden jetzt entweder einen Rechtsstreit haben oder diesem Ganzen eine Chance geben, wo ich dann sage, wenn, dann ohne das D. Warum? Weil ich einfach glaube, dass göttliche Prinzipien wirken. Gott ist kein Polizist, aber es heißt, Gott wacht über sein Wort, dass er es tut. Und deswegen möchte ich anhand meinem Beispiel, aber ihr habt sicherlich auch vielleicht nicht die gleichen Situationen erlebt, aber ihr werdet unbedingt mit diesem Thema konfrontiert. Ein Jugendfreund sagte mir vor vielleicht 1-2 Jahren, er hat niemand verachtet, aber er äußerte sich klar zu dem Thema der Homosexualität am Arbeitsplatz und wurde rausgeschmissen. Und er hat einen gläubigen Vater, er ist selber auch gläubig, sein Vater sagte, du, wenn du deswegen die Stelle verloren hast, Gott wird für dich sorgen. Er hat einen Arbeitsplatz bekommen. So, es ist wichtig, dass wir wachen. Gott wacht über sein Wort, dass er es tut. Dass wir darüber wachen und dass wir konsequent sind. Wir werden, es ist leicht, passiv zu sein. Aber wir kommen mehr und mehr in eine Zeit, wo wir Position beziehen müssen. Wo wir uns outen müssen. Nicht irgendwie outen, sondern als Christen outen müssen. Und ich kann euch einfach nur ermutigen, seid da klar. Mein letzter Punkt. Wo ist Arthur? Ich habe nicht so arg überzogen, ja? Der letzte Punkt, entschuldigt, ich möchte hier wirklich noch ergänzen. Wichtig ist hier, und wisst ihr, ich saß dann jetzt erst vor kurzem, als Gott mir das klar gemacht hat, saß ich mit einem der Geschäftsinhaber zusammen und ich habe ihm das bekannt, was ich gerade erzählt habe. Ich habe gesagt, ich weiß, warum das nicht funktioniert hat. Er hat gesagt, danke. Was ist wichtig, wenn, und es können kleine und größere Dinge sein, ja? Wichtig ist, dass wir erkennen, hier bin ich nicht in der Ordnung Gottes. Dass wir erkennen, hier habe ich etwas gesehen, das hätte ich nicht sehen sollen. Wartet nicht lang damit, geht gleich auf die Knie. Und wenn ihr merkt, das nehmt euch gefangen, dann teilt das jemand mit, der mit euch beten kann. Bekennt es, lasst es. Und wie wir heute schon, oder gestern, was heute, ja, gehört haben, dass wir das hassen. Ach, das war heute im Gebet, ja. Dass wir das hassen, was Gott hasst. Und dass wir das lieben, was Gott liebt. Und dann ist es wichtig in der heutigen Zeit, das Wort Gottes sagt, flieh die Lüste der Jugend. Das war schon vor 2000 Jahren wichtig, das ist heute genauso wichtig. Das heißt, lauft einfach weg. Lauft weg von Gesprächen, wo ihr wisst, das wird nachher euch in Gedanken beschäftigen und euch beschmutzen. Ja, legt euer Handy weg, ja, schließt Zeiten, nicht erst nach langem Hinschauen, sondern macht sofort. Das ist unumgänglich, ich erlebe das auch und dann gucke ich, dass ich das wegmache. Und neulich habe ich das nicht gleich gemacht und dann musste ich auf die Knie gehen und sagen, Herr, vergib mir. Und es war keine Pornoseite, aber es war nichts für meine Augen. Das ist auch ein Punkt, den ich hier anfüge. Ich schaue keine christlichen Filme, aber ich merke selbst, die Hemmschwelle bei christlichen Filmen ist da, dass ihr Dinge seht, die ihr nicht sehen solltet, weil es normal wird, unkeusche Szenen zu sehen. Und ich glaube, ich weiß, was ich sage aus dem ganz wenigen, was ich ein bisschen gesehen habe. Die Hemmschwelle zur Sünde, die ist so niedrig geworden. Und dann wundern wir uns, warum wir so wenig in Gottes Nähe erleben. Es ist ganz wichtig, dass wir schnell zu Jesus gehen und unser Leben in Ordnung bringen, dass zwischen uns und dem Herrn Jesus nichts ist. Das ist ganz, ganz wichtig. Der letzte Punkt, Jesus als Mittelpunkt im Leben. Das ist ganz einfach und das ist aber auch etwas, was funktioniert. Ich war als unverheirateter junger Mann mit ungefähr 27 oder 28 Jahren bei einem Männerabend. Habe ich noch 5 Minuten? Danke. Bei einem Männerabend und dort war ein verheirateter Mann, der hatte 3 Kinder. Ich kannte bis dahin diese Familie seit fast einem Jahrzehnt und ich war dort öfters in dieser Familie, als ich so 18, 19, 20 war. Und ich erlebte eine sehr harmonische Familie, die viel Spaß miteinander hatten, wo Mann und Frau sich gut verstanden haben, wo die Eltern und Kinder eine schöne Beziehung hatten. Ich war da nicht nur für Stunden, ich war da manchmal für ein Wochenende. Und fast ein Jahrzehnt später war ich bei dem Gottesdienst, wo der Vater dieser Familie ein Zeugnis gegeben hat. Und dann erzählte er sehr bewegenderweise, wie er geheiratet hat und vor einem Ruin stand. Seine Ehe war in Trümmern. Er sagte, meine Frau und ich hatten zwei Fernseher, wir haben uns nicht verstanden und er diente in der Gemeinde. Und er sagte, er wusste von der Bibel her, Ehescheidung ist not okay, das geht nicht. Aber er wusste nicht, was mache ich jetzt. Und dann stand er da und eines Tages ging er mit seinem kleinen Sohn spazieren und er lief die Straße und einfach geweint, weil er hoffnungslos war. Er schaute auf sein Kind und wusste, das ist das Ergebnis ihrer Ehen, aber sie standen richtig in der Sackgasse, voll, keinen Ausweg. Aber dann hat Gott diese Tränen gesehen und ich mache es kurz, und Gott hat diese Ehe geheilt, auf wunderbare Art und Weise. Und ich war in dieser Familie, wie gesagt, nachdem das alles geschehen war, dieser Sohn war ein Jugendfreund von mir und jetzt sind wir Kollegen im Geschäft. Und dieser Mann sagte bei diesem Zeugnis, er hat analysiert, wie konnte das damals so weit kommen. Und er hat manche Dinge erwähnt und ich habe schon länger nicht dieses Zeugnis angehört, ich habe es irgendwo bei mir zu Hause auf einer CD. Und zwei Dinge, die mir wichtig sind, die gebe ich euch mit. Er sagte, gib der Sünde Raum in deinem Leben und dann ist die Katastrophe perfekt. Und er sagte ganz praktisch, er hat sich bekehrt und hat sein Leben aufgeräumt und hat vor Gott gebrannt. Hat von Herzen für Jesus gelebt. Aber dann verging eine Zeit und kam die Sünde Stück für Stück ins Leben zurück. Das möchte ich euch mitgeben. Prüft das. Das ist eine Sache, eine Entscheidung für Jesus getroffen zu haben und sich von Herzen zu bekehrt haben. Es ist was anderes zu sagen, heute habe ich die Dinge immer noch gelassen, die ich damals gelassen habe. Und wenn die Dinge zurückgekommen sind, dann räumt sie aus. Bevor ihr heiratet, am besten heute. Und das Zweite, was er sagte, eine zweite Sache hat ihm Gott gezeigt, die Art, wie er in die Ehe gegangen ist, war nicht rein. Und er sagte nur das neutestamentliche Beispiel von Maria, der Mutter Jesu, die als Jungfrau war, die unberührt war. Und das ist auch ein Thema, was heutzutage immer mehr weltkonform wird. Da werden eher die Grenzen ausgelotet, anstatt der biblische Maßstab gesucht. Möchte ich euch ans Herz legen, wenn ihr, und das war mein Thema heute, Gottes Ordnung ist ein Geschenk. Die Befehle des Herrn sind richtig und erfreuen das Herz. Diese Verse sind noch mehr, lest Psalm 19 mal durch. Wenn ihr, und nicht wenn, weil Gott euch liebt, das haben wir gehört, möchte ich euch bitten und möchte ich euch ermahnen und auch ermutigen, seid wachsam. Betet. Jesus sagt, es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Nehmt Christus praktisch in das Leben hinein, nicht nur in dem Lied, was ihr zusammen mal singt, sondern geht in die praktischen Dinge in eurem Alltag und fragt euch, was sagt Jesus dazu? Was würde Jesus dazu sagen? Würde Jesus jetzt sich freuen, wenn er mich so und so sehen würde? Und wir werdet, wenn ihr das praktisch macht, wird sich euer Leben mehr und mehr verändern und euer Leben wird heller und klarer und somit ein Zeugnis zur Ehre und zur Verherrlichung Gottes. Das wünsche ich euch von Herzen. Amen.